der kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast aus der Reihe Kannst du auch. Mein Name ist Dominik Saad und ich freue mich auf unsere heutige Folge zu einem wirklich griffigen Thema der dezentralen Energiewende, der Quartiersversorgung. Auch heute habe ich wieder zwei spannende Gäste. Ich begrüße herzlich Laura Zöckler und Wayne Götz, die ich kurz vorstellen möchte. Laura engagierte sich schon seit einigen Jahren neben ihrem Studium ehrenamtlich für die Heidelberger Energiegenossenschaft. Nach ihrem Abschluss in Politikwissenschaften wurde sie 2018 Vorstandsmitglied der Genossenschaft. Hauptberuflich arbeitet sie beim genossenschaftlichen Ökostromversorger der Bürgerwerke EG und zudem ist Laura seit Anfang 2019 für die Klimaschutzbewegung Extinction Rebellion aktiv. Hallo Laura.
Hallo, schön heute hier zu sein.
Wayne ist freier Schauspieler, wohnt seit mehr als 3 Jahren in der Hagebutze, einem Wohnprojekt in Heidelberg, und ist selbst Mitglied der eben angesprochenen Heidelberger Energiegenossenschaft. Neben dem Wohnprojekt Hagebutze unterstützt er auch weitere konkrete Projekte der Heidelberger Energiegenossenschaft und ist dort beteiligt. Hallo Wayne.
Hallo zusammen.
Unser heutiger Podcast dreht sich um eine größtmögliche Versorgung an und um Wohngebäuden mit erneuerbarer Energie. Das ist insbesondere für den städtischen Raum sehr interessant. Findet die Energiewende bis dato doch hauptsächlich im ländlichen Raum statt? Das heißt, wir reden über Photovoltaik auf den Dächern, aber auch über Speicherlösungen und E-Mobilität und damit über den Gedanken der Sektorkopplung. Laura, habe ich die Idee von Quartiersversorgung damit richtig beschrieben?
Ja, zumindest was unser Verständnis angeht. Man kann es wahrscheinlich auch noch anders auslegen, aber unserer Meinung nach sind es eben genau diese drei Bereiche, die man sehr gut verbinden kann. Also eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, die im Optimalfall auch direkt den Strom ins Gebäude liefert. Und zusätzlich Speicher im Keller und auch Elektromobilität.
Ja, an der Stelle fällt dann häufig dieser Begriff Sektorkopplung. Das heißt, es geht eben nicht nur um die Stromversorgung, so wie man sie haushaltsüblich kennt, sondern eben noch um mehr, richtig?
Ja, genau. Also es ist ja immer wichtig auch, dass die Energiewende im Stromsektor in Deutschland relativ weit ist, wo wir bei 45%, glaube ich, inzwischen aus erneuerbaren Energien sind. Aber es gibt eben auch die beiden Sektoren Mobilität und auch Wärmeversorgung. Und dort sieht es deutlich schlechter aus. Und Wärmeversorgung ist zum Beispiel auch was, wo wir jetzt bei diesem Quartier, also in der Hagebutze, leider nichts irgendwie machen konnten oder das jetzt noch nicht bei uns reinfiel. Aber zumindest die Mobilität konnten wir eben einbinden, damit es eben da auch darum geht, dass die Mobilität der Zukunft im Optimalfall eben auch auf erneuerbaren Energien basiert.
Ja, du hast es dann dementsprechend jetzt dann nochmal konkret angesprochen. Also die Hagebutze, ein Wohnprojekt in Heidelberg. Und Wayne ist in diesem Projekt beheimatet, wohnt dort, arbeitet dort mit. Wayne, ich mag dich einladen, etwas über dieses Wohnprojekt zu berichten. Also was genau ist das für ein Projekt und was für erneuerbare Energienanlagen gibt es dann scheinbar bei euch?
Ja, also die Historie des Wohnprojekts ist schon ein bisschen länger. Also die Hagebutze, die ursprüngliche Gründung war 2012, also vor ungefähr 8 Jahren. Und ich bin wahrscheinlich in der Gruppe seit 2014. Und es war jetzt so, dass, wie kam es zu dieser Öffnung? Am Anfang war es eine Gruppe von 7 Leuten und dann ist man immer weiter gewachsen und irgendwann hat man dann die politischen Wege auch gegangen und hat dann von der Stadt eine relativ große Immobilie bekommen, nämlich in der wir jetzt wohnen. Und das sind ehemalige amerikanische Kasernengebäude. Und wir haben jetzt 1,5 Häuser von denen und wohnen da so ungefähr 70 Personen, also 20 Kinder und 50 Erwachsene. Und wir sind quasi nach und nach da reingewachsen, haben auch viel von dem Umbau gemacht und möglichst kostengünstig sozusagen renoviert. Und wir sind ein Mietshäuser-Syndikatsprojekt. Das heißt, wir haben sozusagen die Immobilie vom Spekulationsmarkt entzogen und besitzen die Immobilie auf so eine besondere Art und Weise. Das heißt, wenn ich ausziehe, bin ich ausgezogen, habe ich nichts mehr, wohne ich hier, zahle meine Miete, dann habe ich ein Mitbestimmungsrecht. Ich kann über den Konsens, und wir treffen uns einmal die Woche, mit der Gruppe diskutieren, wie wir unsere Immobilie verwalten, was für Events wir organisieren und wie wir quasi auch mit der Instandhaltung voranschreiten.
Und wenn ich dann jetzt an die installierten erneuerbaren Energienanlagen denke, was ist da genau bei euch gemacht worden und wann ist das passiert?
Ja, also auch da, das ist tatsächlich das Coole an so einem Wohnprojekt. Also wir sind halt sehr viele unterschiedliche Menschen, die hier zusammengekommen sind. Und unter anderem ist ein Mitbewohner, der auch in der HAG sehr aktiv ist, der dieses Projekt so auch schon im Vorfeld unterstützt und gepusht hat und mit der Stadt früh in Verhandlungen ging. Und das Projekt wurde dann so schnell wie möglich realisiert. Und das heißt, wir haben eine Solaranlage auf dem Nachbargebäude, also von einem anderen Wohnprojekt von Convisionär. Wir sind mit denen mit einer Ringleitung verbunden. Da kann vielleicht Laura dann auch gleich noch alles noch im Detail erzählen. Und wir von der Hagebutze, wir haben den Stellplatz für die E-Mobilität. Also wir haben zwei Ladesäulen und den Elektrizitätsspeicher im Keller sozusagen bereitgestellt für dieses Quartierversorgungskonzept.
Ja, Laura, dann was genau ist das jetzt für eine Anlage, die da auf dem Nachbargebäude ist? Und also welche Größe, was ist da so insgesamt alles angedacht? Wann wurde das Ganze installiert? Wie kann ich das verstehen?
Genau, ja, sehr gerne. Also das war im Jahr 2018, wo wir die Anlage installiert haben. Das ist eine Solaranlage mit einer Leistung von 67 Kilowatt Peak. Und wie Wayne es auch schon angesprochen hat, befindet die Anlage selber auf den Dächern von Convisionär. Das ist ja, Wayne hat schon gesagt, dass die Hagebutze anderthalb Häuser bewohnt und die anderen anderthalb sozusagen, die gegenüber, sind von Convisionär bewohnt. Und da Convisionär anders saniert hat als die Hagebutze, standen dort sowieso Gerüste, das Dach wurde sowieso angefasst sozusagen. Deshalb haben wir vorerst nur dort eine Solaranlage, weil wir das eben auch immer so planen, dass wir, wenn sowieso ein Gerüst da ist, dann am besten eine Solaranlage draufbauen, um auch Kosten zu sparen. Und dann haben wir uns eben überlegt, dass wir auch noch einen Speicher benutzen. Wir hatten damals das Glück, dass wir für dieses Konzept, das wir entwickelt haben, den Ideenwettbewerb des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands gewonnen haben und dadurch eine große Förderung bekommen haben. Oder ein Preisgeld eher, nicht Förderung, ein Preisgeld. Und das Preisgeld haben wir dann unter anderem eben auch eingesetzt, um den Speicher zu kaufen, weil damals Speicher halt nochmal teurer wurden. Die werden ja inzwischen auch immer günstiger. Und eben auch eine Elektroladesäule. Und das hat Wayne ja auch schon gesagt, dass die befindet sich jetzt eben auf dem Gelände der Hagebutze. Aber letztendlich gehört das ja eh alles irgendwie zusammen. Und es geht jetzt auch nicht darum, welches Wohnprojekt irgendwie was hat, sondern es ist eben für uns, wir sehen es als Genossenschaft, als ein Quartier an und haben es dort eben sozusagen so effektiv und effizient wie möglich zusammengeschaltet und jeweils die Orte genommen, die am meisten Sinn ergeben.
Ja, Laura, jetzt gibt es dann da die PV-Anlage, die den Strom produziert. Es gibt den Speicher, die Ladesäule. Wie funktioniert das mit dem Speicher, wenn ich dran denke, der Strom wird dann erzeugt, wenn natürlich die Sonne scheint und wird dann aber wie gespeichert? Also wann wird der dann wiederum abgerufen? Kannst du das nochmal kurz erläutern?
Ja, gerne. Also genau, es ist so, dass der Strom wird produziert und alles, was innerhalb des Quartiers an Strom benötigt wird, in dieser Zeit wird einfach direkt von der Solaranlage genommen. Und wenn dann was übrig ist, dann kann es eben noch im Speicher oder bei der Elektroladesäule genutzt werden. Das kommt dann eben bei der Elektroladesäule darauf an, ob gerade ein Elektroauto dort lädt oder nicht. Und der Speicher ist ein relativ kleiner Speicher. Wir haben damals gesagt, wir fangen erstmal im Kleinen an und schauen, wie sich das entwickelt. Man könnte theoretisch auch sagen, man stellt dann noch einen zweiten daneben oder ähnliches. Wir haben da einen Speicher, der eine Leistung von 9 Kilowatt hat und eine Kapazität von 12 Kilowattstunden. So viel kann er also speichern. Und wenn eben dann einfach Strom sozusagen übrig ist von der Solaranlage, der nicht an irgendeiner anderen Stelle im Quartier genutzt wird, dann kann der Strom in den Speicher fließen und dann bedeutet es eben auch, dass abends, wenn die Sonne untergegangen ist und die Solaranlage dann nichts mehr produziert, dann Strom eben sozusagen über Umweg vom eigenen Dach genutzt werden kann, weil dann eben innerhalb des Quartiers der Speicher angezapft werden kann. Und wenn der Speicher dann sozusagen auch wiederum aufgebraucht ist oder wäre, dann würde man Reststrom aus dem Netz nehmen.
Ja, verstehe. Also genau, du hast es jetzt dann angesprochen. Es ist ja dann insgesamt ein Quartier. Also wird Strom ganz lokal vor Ort erzeugt und dann eben von den Bewohnerinnen und Bewohnern dieses Quartiers dann genutzt. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind dann die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Heidelberger Energiegenossenschaft ja entweder Mitglied oder beziehen sie ihren Strom daher? Und wie hoch ist eigentlich die Auslastung? Also wie viel Strom beziehen sie dann eben direkt lokal vor Ort? Und was muss dann noch zusätzlich geliefert werden?
Ja, genau. Also du hast jetzt ja zwei Sachen angesprochen. Also das eine Mitglied, das sind einige bis zahlreiche dort, aber das ist auch keine Voraussetzung. Also das konnten die Leute sich selbst überlegen, ob sie eben auch Lust haben, noch Mitglied der Genossenschaft zu sein. Es sind aber alle in dem Quartier sind Stromkunde, also wir beliefern die gesamten 3 Gebäude mit Strom. Und wie du es gerade auch schon eben angesprochen hast, ist es so, dass der Strom, der in der Solaranlage auf dem Dach produziert wird, vorrangig eben direkt in das Gebäude geliefert wird, was ja auch von Netzauslastung und allem auf jeden Fall Sinn ergibt, also kurze Wege. Und da ist es so, dass wir nach den aktuellen Zahlen wird etwa die Hälfte des Stroms, den wir produzieren, von den Bewohnenden innerhalb des Quartiers genutzt. Die andere Hälfte dann entsprechend speisen wir ins Netz ein. Also alles, was wir sozusagen zu viel benutzen und was auch nicht im Speicher landet oder gerade von der Elektroladesäule genutzt wird, das kommt dann eben regulär ins Netz. Und wenn man es andersrum sich betrachtet, dann ist es so, dass wir ungefähr 40% des Bedarfs innerhalb des Quartiers mit der Solaranlage decken können. Den Rest wiederum beziehen wir dann auch aus dem Netz. Und das ist eben so, dass wir da als HEG als Energieversorger auftreten, also über das Mieterstrommodell und es dorthin liefern. Und was ich zu den Zahlen noch sagen muss, etwas einschränkend, dass in 2019 zumindest bei Konvisionär noch fertig gebaut wurde und Leute noch eingezogen sind, sodass die Zahlen, die wir jetzt haben, halt vorläufig sind. Und 2020 wird so das erste Jahr sein, wo das komplette Quartier das ganze Jahr über bezogen war. Und dann können wir natürlich auch noch mal belastbarer sagen, wie diese Prozentzahlen sind. Aber wir haben auch damals eben, obwohl die Kosten für einen Speicher eben noch relativ hoch waren, gesagt, wir möchten es gerne ausprobieren, weil es gibt halt diese Konzepte und wir haben dieses Konzept ja auch entwickelt. Aber es gibt sehr wenige Praxisbeispiele und wirklich Zahlen, wo mal geguckt wird, wie sich sowas in der Realität denn ausgestaltet. Weil man kann natürlich im Vorfeld viel rechnen, dass so und so viel Prozent des Stroms von der Anlage direkt selbst genutzt werden kann. Aber wenn man nicht wirklich mit Leuten dort gewohnt hat, ist es natürlich immer ein bisschen theoretisch.
Ja, das ist natürlich vollkommen verständlich. Ja, spannend. Also das heißt, es ist im Prinzip jetzt so ein stetiger Prozess, bei dem es dann auch so, ja, vielleicht auch so eine Art Lernprozess dann bei euch gibt, zu verstehen, okay, wie hoch sind denn so die Erzeugungsraten, wie hoch sind die Ausnutzungsraten. Aber ich finde, 50% ist schon enorm für Wayne, was hattest du gesagt? Wie viele Personen leben dann jetzt dann da nochmal in diesem Quartier?
Also im Quartier, muss man dann wieder sagen, zum Verständnis, 70 sind es bei uns in der Hagebutze ungefähr und genauso viel sind es bei Konvisionär, also rund 140 Leute leben dort.
Ja, und wenn, Laura, du jetzt eben auch gesagt hast, oder Wayne, du hast ja auch schon angesprochen, dass da jetzt auch E-Säulen stehen, wie werden die genutzt? Wayne, nutzt du sie zum Beispiel für deine Einkäufe oder Ausflüge oder sowas? Wie ist das?
Also es ist so, dass ein Parkplatz hat die HEG Stadtmobil zur Verfügung gestellt und da steht dann einfach so ein zu mietendes Auto, was für mich persönlich tatsächlich sehr cool ist, weil ich selber kein Auto besitze und das natürlich dann von Vorteil ist, es auch direkt vor der Haustür zu haben und dann auch noch ein Elektromobilitätsauto, finde ich super. Es ist aber so, dass man in Heidelberg gar nicht so viel Auto braucht, das heißt, ich nutze es jetzt nicht jede Woche, aber es ist sehr, sehr gut für den Fall, dass man mal eben ein Auto braucht, es zur Verfügung zu haben. Und ansonsten ist es tatsächlich auch so, dass aus der Nachbarschaft, die noch nicht so richtig groß ist, aber ab und zu mal ein E-Auto hier steht und an der Säule einfach tankt.
Ja, das ist natürlich wirklich eine praktische Nutzung, weil nach meinem Verständnis und sicherlich nicht nur meinem, macht das eben genau die dezentrale Energiewende aus, dass der Strom ganz lokal und Laura, du hast es ja eben auch beschrieben, vor Ort erzeugt und dann größtmöglich von den Menschen genutzt werden kann, eben um Netzkosten zu verringern, Transportkosten zu verringern. Also das ist schon eine coole Sache. Laura, ist das quasi jetzt dieses Projekt dann dort weitestgehend abgeschlossen? Wie kann ich das verstehen? Ist die Heidelberger Energiegenossenschaft jetzt dann dort auch noch darüber hinaus tätig oder wie sieht es mit weiteren Projekten aus?
Ja, das ist eine zweigeteilte Antwort von mir. Also zum einen ist es so, das Quartier selber, also dieses Konvisionär plus Hagebutze, ist an sich abgeschlossen, wobei wir, falls bei der Hagebutze das Dach saniert würde, dann dort auch eine Solaranlage draufbauen würden. Also das steht auf jeden Fall noch auf der Agenda. Aber was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben die Kosten fürs Gerüst bei einer Solaranlage inzwischen relativ relevant geworden sind und wir deshalb das aktuell noch nicht gemacht haben, aber das könnte durchaus noch passieren, dass wir da noch bauen. Und was aber das Schöne ist, und das hat mir auch so ein bisschen die Hoffnung, dass wir ein Vorbild sein können, dass wir eben aus dem Gelände drumherum, weil Wayne hatte vorhin ja schon gesagt, das sind ehemalige, also Konversionsflächen, dort waren Kasernen von den US-Amerikanern, die abgezogen sind vor einigen Jahren, und dort wird halt sehr viel gebaut, also das Quartier, über das wir gerade reden, ist auch so eins der ersten, das dort bezogen wurde. Und teilweise wurde saniert, teilweise wurde abgerissen und neu gebaut, aber zum Beispiel ist direkt in der Nachbarschaft noch ein, es ist kein Wohnprojekt, es nennt sich eine Wohngruppe, ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist, aber die Woge nennt sich die, und die haben uns dort eben auch damals angefragt, als sie klar war, dass sie dort bauen können, ob wir ihnen das gleiche Modell machen. Und dort haben wir auch auf den Dächern eine Solaranlage gebaut, letztes Jahr, 2019, und liefern dort eben auch an die Bewohnenden innerhalb des Gebäudes direkt den Strom. Also das ist dann genau das gleiche Konzept wie bei Hagebutz und Kommissionär, und haben dort auf dem Gelände auch mehrere Elektroladesäulen. Wir haben aktuell, glaube ich, stehen schon zwei, die müssen noch angeschlossen werden. Und ich glaube, es sind noch zwei weitere in Planung auf der anderen Gebäudeseite. Aber da ist gerade noch mehr Baustelle. Das ist halt immer, man merkt das, das ist immer sehr viel auch Abstimmung. Also je nachdem, wie der Bauvorschritt natürlich ist. Aber insofern, wir sind letztlich noch nicht fertig so mit dem ganzen Quartiersversorgungskonzept.
Also von meiner Seite würde ich vielleicht noch an deinen Beitrag anschließen mit dem Dezentral und Beteiligung. Das ist für mich als Bewohner und quasi ursprünglicher HEG-Teilnehmer natürlich total schön ist, dass als ich in die HEG eingetreten bin, konnte ich sozusagen das Gefühl entwickeln, dass ich bei der Energiewende regional Teilhabe habe und konnte nachverfolgen, wo die Energiegenossenschaft Projekte realisiert. Und jetzt aber in diesem Schritt, in dem ich jetzt gerade bin, oder wir mit der Hagebutze, ist es eben total schön zu sehen, wie in dem Wohnprojekt, in dem ich selbst lebe, die Energiegenossenschaft, von der ich Teil bin, dezentrale Energiewende betreibt. Und ich die Solaranlage beim Nachbargebäude sehe, den Speicher bei uns im Keller und die Ladestation vor der Haustür habe. Und das ist tatsächlich schon nochmal ein anderes Beteiligungsgefühl auch, was ich bin ja an sich intrinsisch auch motiviert an dieser Energiewende, schon nochmal anders erlebe, als wenn man irgendwie Bundespolitik erfahrt oder irgendwo einen Windpark.
Ja, Wayne, ich finde, du beschreibst es da eigentlich sehr, sehr treffend. Das ist das selber sich zu beteiligen, selber zu sehen, wie funktioniert das Ganze, dann auch genau dieser genossenschaftliche Ansatz, irgendwie als Teil einer Gemeinschaft zu sein und zu verstehen, ah, okay, das ist bei mir möglich, ist was, das erzeugt was bei den Menschen. So zumindest klingt das bei dir raus.
Absolut, also das kann ich auf jeden Fall sagen. Also sicherlich so ein genossenschaftlicher Unterstützung oder da Teilhabe zu haben, schon sehr, sehr viel. Also da, weil man dann halt in der Region sieht, wo jetzt die Gruppe, die man unterstützt, die Energiegenossenschaft halt ein Solarmodul baut oder weiter weg vielleicht sogar ein Windrad stellt oder mehrere. Aber tatsächlich im eigenen Gebäude Solaranlage aufs Dach zu nehmen oder bei den Nachbarn oder wenn wir dann sanieren das Dach, dann das mit einzubauen und so weiter, das ist tatsächlich schon nochmal ein anderes Gefühl. Und also das ist ja schon auch so ein Wunsch, wenn ich als Individuum gerne mal verspüre, dass man Realpolitik oder auch real was verändert und was bewegt. Und das ist tatsächlich jetzt hier mit dem Projekt für mich persönlich auf jeden Fall in Kraft getreten oder hat sich halt eben dadurch erfüllt.
Ja, Laura, ich würde sagen, das war doch mal eine gute Werbung für die genossenschaftliche Tätigkeit in der Bürgerenergie. Sowas wünscht man sich doch eigentlich als Genossenschaft, oder nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also Wayne hat es sehr schön zusammengefasst. Ich hätte das tatsächlich auch noch hinzugefügt, weil wir vorhin jetzt ja viel auch irgendwie über Kosten und Netzdurchleitung sparen und sowas gesprochen haben, was natürlich auch ein wichtiger Punkt ist. Und auf jeden Fall sollte es deshalb ja auch die Zukunft der Energiewende sein, dass möglichst auf jedem Gebäude, wo auch Nutzerinnen und Nutzer sind, auch Solarstrom erzeugt wird. Dann braucht man auch im Zweifelsfall gar nicht so viel Netzausbau und so weiter. Aber was für uns, also was wir jetzt aus der anderen Perspektive als Genossenschaft eben schon auch merken, wir bauen jetzt ja schon seit Jahren hier in der Region Solaranlagen. Aber es ist halt noch was ganz anderes, wenn man wirklich dort vor Ort auch hingehen kann und dort auch Menschen sind. Also wir haben halt sonst teilweise auf Unternehmensdächern gebaut oder auf irgendwelchen Hallendächern, da kann man natürlich auch hin. Aber wir merken es schon so, dass wir zu Hagebutze und auch Kommissionär einfach dann auch als HEG, als Genossenschaft ein gutes Verhältnis haben. Und dort auch, wir haben damals zum Beispiel 2018 auch unser Sommerfest dort gefeiert, und um die Quartierversorgung einzuweihen. Und das ist einfach noch was ganz anderes. Und man spürt eben, das hat Wayne ja auch schon gesagt, die Leute, also nicht nur die Bewohner vor Ort, aber die natürlich ganz speziell sehen einfach jeden Tag, wie Energiewende funktionieren kann. Und ich glaube, es ist oft gar kein irgendwie rationales Argument oder sowas, aber emotional ist einfach eine andere Bindung da. Und die Leute verstehen zum einen, wie einfach es ist und wie naheliegend es funktioniert. Und ist halt einfach dann ein gutes Gefühl. Man weiß ja gut, der Strom kommt einfach von meinem eigenen Dach. Das gibt ja auch einen Grund, weshalb so viele Leute sich auf ihr Eigenheim eben eine Solaranlage bauen. Und das Schöne bei diesem Mieterstrommodell, das wir eben seit längerem jetzt immer wieder umsetzen, ist halt, dass auch Mieterinnen und Mieter davon profitieren können, weil sie eben auch dauerhaft günstigeren Strom haben und eben die Identifikation haben.
Haben Sie Fragen und Rückmeldungen? Dann schicken Sie diese per Mail an info@bündnis-bürgerenergie.de. Ja, wir haben jetzt schon ausführlich über das Quartiersversorgungskonzept der Genossenschaft gesprochen. Ist das ein Modell für die Genossenschaften generell? Wie genau, Laura, geht ihr da vor? Was habt ihr dort für Optionen, um solche Quartiersversorgungskonzepte umzusetzen?
Also generell ist das Schöne an diesem Baukastenprinzip, wie du es, glaube ich, vorhin genannt hattest, dass man eben letztlich bei jedem Quartier oder jedem Gebäude, Wohngebäude sind wir jetzt ja vor allem dabei, aber das könnte man theoretisch natürlich auch für Gewerbeimmobilien oder Ähnliches machen, dass man sich mit den Besitzerinnen oder Besitzern dort unterhalten kann, was sie denn für sinnvoll erachten oder was sie gerne haben möchten. Und dann eben passgenau das sozusagen entwickeln kann. Also wir haben bei Hagebutz und Konventionär letztlich das, was für uns jetzt nach aktuellem Wissensstand mehr oder weniger das Maximum ist. Also dass man Elektromobilität, Speicher und Mieterstrom, Photovoltaik verbindet. Aber man kann natürlich auch in manchen Fällen etwas weglassen. Und wir haben letztes Jahr in Heidelberg 4 Mieterstromprojekte umgesetzt. Das eine war die Woge, die ich vorhin schon angesprochen habe, die sich direkt in der Nachbarschaft von Hagebutz und Konventionär befindet, also auch eine Wohngruppe. Dort haben wir zum Beispiel keinen Speicher, aber auch Elektroladesäulen. Dann haben wir bei einem anderen, ganz kleinen Mehrfamilienhaus hier in Heidelberg, haben wir auch eine kleinere Solaranlage aufs Dach gesetzt und haben dort einen Speicher in den Keller gestellt und dort eben keine Ladesäule, weil das kommt natürlich auch immer drauf an, dann ob die Menschen dort vor Ort Bedarf haben an Elektromobilität, an Individualverkehr generell oder nicht. Und du hattest ja auch angesprochen, Dominik, so ob das ein Konzept für Genossenschaften generell ist. Sagen wir es mal so, ich hoffe ja und ich hoffe, dass es die Zukunft ist. Man muss aber halt auch bedenken, es ist schon sehr viel Abstimmungsbedarf und diese ganze Abrechnung, der ganze, dieser technische oder auch, wie gesagt, administrative Aufwand von Mieterstromprojekten ist leider weiterhin nicht zu unterschätzen. Da gibt es ja jetzt auch schon seit langem die Diskussion, dass am Mieterstromgesetz auf Bundesebene etwas reguliert bzw. vereinfacht werden sollte, was leider noch nicht so der Fall ist, dass es wirklich einfach ist. Wir haben uns da durchgebissen, weil wir eben 2013 ja schon unser erstes Mieterstromprojekt umgesetzt haben. Damit waren wir die erste Genossenschaft, die das damals gemacht hat, weil wir einfach gesagt haben, wir müssen neue Wege gehen, weil nur übers EEG Energiewende machen wird wahrscheinlich nicht ausreichen, vor allem nicht, wenn wir schnell vorankommen möchten. Und insofern haben wir uns da durchgebissen. Man kann jetzt aber auch nicht ignorieren, dass es natürlich sehr viel Kapazitäten bindet und schon auch viel Expertise benötigt. Also nicht, dass wir die unbedingt im Vorfeld hatten. Wir haben uns die halt angeeignet. Wir haben deshalb auch, also schon für Mieterstromprojekt ohne sozusagen weitere Quartiersversorgungsbestandteile, schon ganz viele Workshops gemacht, haben auch die Unterlagen dazu aufbereitet, sodass wir das weitergeben können, müssen aber auf der anderen Seite auch zugestehen, dass wir als viel noch im Ehrenamt auch machende Genossenschaft natürlich nicht als Dienstleister für viele andere auftreten können, weil das einfach, wie gesagt, wir sind froh, wenn wir unsere Projekte hinbekommen. Insofern ist es schon sowas, dass das Wissen ist da, aber um es wirklich in die Breite zu tragen, braucht es noch irgendwelche anderen Rahmenbedingungen, weil das sozusagen die paar Genossenschaften, die das in Deutschland schon gemacht haben, nicht alleine leisten können.
Ja, du beschreibst es, es zwickt an der einen oder anderen Stelle an den politischen Rahmenbedingungen und du hast es auch angedeutet, es gibt aktuell noch nicht so viele Genossenschaften oder Bürgerenergiegesellschaften insgesamt, die das in Deutschland machen. Das heißt, es ist etwas, was dann noch in der Zukunft kommen könnte oder vielleicht auch kommen sollte.
Wäre die Hoffnung auf jeden Fall. Also, weil man muss ja auch anerkennen, dass es für 100% erneuerbare Energien, vor allem in Städten, nicht ausreichen wird, wenn nur auf Eigenheimen zum Beispiel Solaranlagen sind. Man braucht letztlich ja auf jedem Dach und die Dächer sind da, die sind auch schon versiegelt und alles. Also das gibt es eigentlich selten Argumente, die dagegen sprechen, eine Solaranlage auch drauf zu bauen. Und wenn man das eben schaffen möchte, dann muss man eben auch Mietshäuser einbeziehen. Und das hat halt sehr lange gar nicht funktioniert, weil es gab keinen Akteur, der sozusagen vermitteln konnte zwischen den Mieterinnen und Mietern, die den Strom nutzen würden oder könnten, und eben den Besitzerinnen und Besitzern der Gebäude, die im Zweifelsfall kein Interesse haben, kein Wissen, sich Sorgen machen, wie finanziere ich das, wie funktioniert das alles. Und dann ist es eben gut, wenn die Akteure sozusagen diese Mittlerrolle einnehmen. Und das hat Wayne ja auch schon angesprochen, dass natürlich der Vorteil ist, wenn wir das als Genossenschaft dann machen, die damit Erfahrung hat, die dann irgendwie auch Systeme hat und Personal, das sich sowieso um Anlagenüberwachung kümmert, dass in der Hagebutz und Kommissionär letztlich die Bewohnerinnen und Bewohner nichts machen müssen, außer den Strom zu nutzen. Also sie müssen nicht irgendwie regelmäßig die Solaranlage säubern oder irgendwelche technischen Fehlerchen, wenn die mal auftreten, beheben, sondern darum kümmern wir uns eben. Und das ist natürlich so ein bisschen diese Dienstleistungen für die Genossenschaft natürlich sehr gut da sind. Genau.
Demnach, Wayne, würde ich vermuten, kannst du das da an der Stelle bestätigen, dass, und das ist ja auch das Schöne, eine Genossenschaft, die dann eben ganz lokal aufgestellt ist, dann eben vielleicht auch zum Anfassen der Akteur ist, auf den man sich dann da eben auch bei solchen Quartiersversorgungskonzepten, die dann im eigenen Gebäude umgesetzt werden, auch verlassen kann.
Absolut. Also es ist tatsächlich so, dass die Heidelberger Energiegenossenschaft sehr renommiert ist, kann man schon sagen. Also sie gewinnen viele Preise, aber ich hatte auch das Glück, dass ich teilweise sie persönlich kennenlernen konnte, was jetzt dazu geführt hat, dass ich auch in Essen, wo ich einen Teil meines Lebens aktuell verbringe, auch den Strom der Heidelberger Energiegenossenschaft beziehe, weil ich tatsächlich weiß, dass man sich die auch, die Leute, die wahnsinnig intrinsisch motiviert sind, sehr verlassen kann.
Alle kannst du auch Formate wie Webinare, Broschüren oder Porträts findet man auf nkmdn.de/kannst du auch.
Ja, es ist ja jetzt schon insgesamt immer mal wieder angeklungen. Also wenn der Strom vor Ort erzeugt wird, wenn die Energieversorgung vor Ort passiert, dann braucht man ja jetzt letztlich nicht mehr so viel Strom aus dem Netz. Das klingt ja auch an der einen oder anderen Stelle so in der jüngeren Vergangenheit immer durch. Das erhöht natürlich ganz, ganz deutlich die Versorgungssicherheit. Laura, kannst du das soweit bestätigen?
Also ehrlich gesagt ist natürlich schon so, dass wir das vor allem auch in der Theorie bestätigen können. Also wir haben ja noch das Netz, wo man im Zweifelsfall immer darauf zurückgreifen kann und das auch weiterhin tun wird. Also selbst wenn wir noch auf den Dächern der Hagebutze eine Solaranlage bauen und dann rein rechnerisch nach den Zahlen, die ich vorhin genannt hatte, bei 100% Eigennutzung sein könnten, wird man ja trotzdem noch in den Abendstunden oder im Winter was aus dem Netz nehmen. Das ist einfach eine Systemfrage, die man letztlich auch als einzelne Genossenschaft nicht lösen kann. Also es braucht diese Sektorkopplung, es braucht Speicher. Und wenn man dann eben aus dem Netz dann auch Windstrom nutzen kann oder von anderen Orten, wo eben die Sonne gerade scheint, dann ist es auf jeden Fall gut. Ich würde aber schon sagen, dass es natürlich hilft, wenn man einfach das System so hat, dass man in der Nähe von den Orten, wo man eben es nutzt, auch produziert. Also das, glaube ich, ist jetzt, muss man nicht irgendwie Physiker für sein, um zu verstehen, dass natürlich je kürzer das Netz ist, wo was durchgeleitet werden muss, desto einfacher funktioniert das. Also sowohl physikalisch als auch finanziell und ähnliches.
Ja, verstehe. Und ich hatte es ja, glaube ich, auch eingangs gesagt, im städtischen Raum, das hast du ja dann auch bestätigt, ist es ja so, dass mehr und mehr PV-Dachanlagen auch auf Mietshäusern oder Mehrfamilienhäusern gebaut werden müssten, um letztendlich eben genau den Strom, der dann in den Städten benötigt wird, dann eben auch erzeugen zu können. Das heißt, wenn man jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft denkt, dann ist für mich eigentlich dieses Modell der Quartiersversorgung eigentlich das Modell schlechthin für den städtischen Raum, oder?
Ja, würde ich so bestätigen. Also wir haben es uns deshalb ja auch damals so gedacht und wollten sagen, beweisen, dass es geht. Und also ohne jetzt, wie gesagt, ein komplettes Jahr bisher gehabt zu haben, wo alles voll bewohnt ist und so weiter, können wir sagen, dass es funktioniert. Dann ist es ja auch so, dass letztlich, wir haben es vor 2 Jahren umgesetzt, wenn man es jetzt zu einem späteren Zeitpunkt umsetzt, sind letztlich alle Komponenten auch nochmal günstiger geworden. Die Preise für Solaranlagen fallen kontinuierlich, für Speicher auch, bei Elektroladesäulen weiß ich es gerade gar nicht genau, aber teurer werden sie sicher auch nicht, sodass man da auch einfach erkennen muss, dass es sich mittelfristig ökonomisch auf jeden Fall lohnt. Und was wir eben auch schon davon gesagt haben, sind die Rahmenbedingungen, wenn die da im Zweifelsfall eben auch nochmal förderlicher wären, dann könnte sozusagen von alleine funktionieren. Wir haben damals gehofft, dass die Stadt Heidelberg zum Beispiel sich auch daran orientiert, was wir dort umgesetzt haben und das beispielsweise für die ganzen anderen Gebäude, die dort auf den Konversionsflächen entstehen, also vielleicht nicht vorschreibt, aber zumindest irgendwelche Rahmenbedingungen macht, das ermutigt. Das ist leider nicht passiert. Insofern ist da noch ein bisschen Luft nach oben. Aber wir hoffen, dass noch andere Akteure das auch umsetzen, sowohl in Heidelberg als auch darüber hinaus, weil auf jeden Fall, das funktioniert in jedem Quartier.
Ja, Luft nach oben ist sicherlich noch da, aber ist ja vielleicht eben auch das Schöne, dann gibt es zumindest noch ein paar Betätigungsfelder für die Genossenschaft oder eben auch andere Genossenschaften in anderen Räumen. Wenn ich jetzt dich dann, Wayne, dann nochmal fragen mag, was hörst du so aus deinem privaten Umfeld? Wie sind so die Rückmeldungen, wenn du dann sicherlich das eine oder andere Mal erzählst davon, was bei euch dann da für ein Projekt umgesetzt worden ist? Hast du den Eindruck, dass ja insgesamt Energiewende auch vielleicht dann auch gerade im städtischen Raum ein auf jeden Fall sehr interessiertes Thema ist? Also ein Thema, wo die Menschen sich für begeistern, wo sie dann vielleicht auch sich gern mal die Anlagen dann bei euch dann da im Quartier dann anschauen?
Also ich würde schon vermuten, dass es generell ein großes Interesse gibt, weil es ist natürlich so, dass ich immer nur auf meinen Freundes- und Bekanntenkreis treffe und die sind tatsächlich alle sehr daran interessiert. Aber würde auch ergänzend sagen, dass das, was Laura meinte, eben auch sehr wichtig ist, dass man eben so etwas wie Mietshäuser und so weiter auch mit solchen Quartierkonzepten versorgen muss. Und das ist halt meistens gar nicht in MieterInnenhand. Da sind ja wir als Wohnprojekt, als Mietshäuser-Syndikatsprojekt auch wirklich eine Ausnahme. Und deswegen würde ich schon sagen, dass da auch neben solchen Treibern wie der HEG auch politisch da noch einiges gehen muss, um da so eine Veränderung dann auch wirklich langfristig nachhaltig zu machen.
Ja, besten Dank an dich, Wayne, an dich, Laura. Das hat mir jetzt auf jeden Fall mal einen sehr, sehr guten und klaren Einblick darüber vermittelt, was eigentlich so im Quartier in der Stadt möglich ist. Und ich denke da dann bei der Zukunft der städtischen Energieversorgung dann doch eigentlich genau an diese Art Projekte, die im Quartier in einer Kombination aus unterschiedlichen technischen Möglichkeiten eigentlich die größtmögliche Ausnutzung des Stroms vor Ort ermöglichen, oder?
Ja, also ich bin auf jeden Fall auch der Meinung, dass das die Zukunft ist und hoffentlich auch in vielen Quartieren so umgesetzt wird in Zukunft, weil es eben ermöglicht, dass die Leute vor Ort wirklich nah daran sind, was dort passiert und sich eben auch beteiligen können. Und ich würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn dieser Podcast vielen Leuten hilft zu verstehen, letztlich wie einfach Energiewende in Bürgerhand ist und sich vielleicht auch überlegen, wie sie bei sich vor Ort daran teilhaben können.
Genau, und von meiner Seite bin ich auch davon überzeugt oder hoffe, dass das, was wir hier geschaffen haben, ein Teil der Zukunft ist und da mithilfe der HEG auch als Vorbild in gewisser Weise vorangehen können und kann auch jeden dazu einladen, der diesen Podcast hört, zur HEG direkt zu gehen oder auch zu uns, zur HEG Butze, und uns da anzuschreiben, Fragen zu stellen, weil ich glaube, die Hürde, die man oft vermutet, ist nicht so hoch. Und vor allen Dingen gibt es Leute, die einem da sehr gut helfen können, dass man solche Projekte bei sich auch umsetzen kann.
Ja, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wirklich anschaulichen und spannenden Austausch. Ich wünsche euch alles Gute. Bin gespannt, wie es dann noch weitergeht und freue mich darauf, was uns dann beim nächsten Podcast erwartet. Macht's gut.
Vielen Dank. Ciao, Dominik. Ciao, Laura.
Ja, tschüss zusammen. Danke auch für den schönen Austausch und ich bin gespannt, was da sonst noch so kommen wird an allen Ecken und Enden.
Der Kannst du auch Podcast. Energiewende zum Erleben.